Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft.
Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Folge wird uns Nora Ast ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Nora hat bis 2012 Wirtschaftspsychologie im Bachelor und dann Management und Human Resources im Master an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet sie als selbstständige Trainerin, Coach und eben auch als Beraterin bei ihrer eigenen Firma Leading Mindfully. Herzlich willkommen, Nora. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, danke, Sophia, für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Und freue mich auf unser Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ganz am Anfang würde mich erstmal interessieren, wie würdest du einem Laien beschreiben, was deine Firma Leading Mindfully eigentlich macht?
Das ist eine gute Frage. Ja, also wir begleiten Führungskräfte in ihrer Entwicklung. Das heißt, wir arbeiten ganz eng mit Unternehmen zusammen, ganz unterschiedlichen Unternehmen. Die können ganz klassisch aus der Wirtschaft kommen oder aus dem sozialen Bereich. Und dann gucken wir, wie können wir den Führungskräften helfen, sie unterstützen? Und das sind zum einen am Unternehmen so ganz klassisch so Führungskräfteentwicklungsprogramme, nennt sich das. Dadurch laufen Führungskräfte, gerade auch insbesondere neue Führungskräfte, wie so eine kleine Führungsausbildung. Klassischerweise sind das dann oft so 3 Module, die sich über ein Jahr erstrecken und man ist da in einer Kohorte zusammen und entwickelt sich zusammen weiter. Und das macht als Externer, als Trainerin, Coach immer ganz viel Spaß, weil man die Leute auch immer wieder trifft und sie auch ein Stück weit einfach in ihrer Entwicklung begleitet. Und dann ergeben sich daraus manchmal auch so Einzelthemen für Einzelcoachings, weil einzelne Führungskräfte irgendwelche Fälle mit ihren Mitarbeitenden haben, dass sie sagen, Mensch, mein einer Mitarbeiter, der ist immer krank und ich habe schon 10 Gespräche geführt und irgendwie führt das zu nichts und ich kriege da kommt da keine Leistung zustande und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und als Beispiel. Oder ich habe eine Mitarbeitende, die immer total querschlägt im Team und alle anderen sind genervt und es ist ein Konflikt und wie soll ich damit umgehen? So. Und dann gibt es manchmal noch so Einzelthemen, mit denen Führungskräfte oder Unternehmen vielmehr dann uns herantreten und sagen, oh, meine Führungskräfte, die sind nicht so gut im Feedback geben an ihre Mitarbeitenden. Die müssen einfach besseres Feedback geben, damit auch die Mitarbeitenden sich noch mehr entwickeln können und wissen können, was sie wirklich zu tun haben. Und dann beispielsweise machen wir ein Training nur zum Thema Feedback. Und manchmal haben auch Führungskräfte selbst einfach mit ihren Abteilungen, dass sie sagen, oh, wir wollen uns weiterentwickeln, wir müssen uns anders aufstellen, wir müssen uns neu strukturieren und dann begleite ich die in diesem Veränderungsprozess. Also alles Themen rund um das Thema Führung. Und man denkt immer bei unserem Titel Leading Mindfully, dass das so in Richtung Achtsamkeit geht. Wir werden auch manchmal angesprochen, macht ihr Yoga? Und wir machen kein Yoga und wir sind auch keine Achtsamkeits- oder Meditationstrainer. Uns geht es eher darum, dass Führungskräfte sich bewusst reflektieren und dann auf Basis ihrer Reflexion und ihres Bewusstseins ihre Handlungen auswählen und nicht einfach so automatisiert irgendwie in ihrem Führungsleben vorgehen. Das bedeutet mindfully, also so ein bewusstes Angehen dieser Dinge. Und ich sage immer, also es ist auch immer die Frage, so kann man Führung eigentlich lernen? Und ich bin schon der Meinung, also was man mitbringen sollte, ist ein echtes Interesse an Menschen. Und wenn ich mit Führungskräften rede, wenn ich so das Gefühl habe, das sind echt Führungskräfte, die haben richtig Spaß an ihrer Arbeit, dann sagen die immer, mir macht es einfach sehr viel Spaß, Potenziale weiterzuentwickeln. Und ich würde sagen, das ist schon das, was so die Creme de la Creme der Führung irgendwie ausmacht, wenn ich es schaffe, als Führungskraft meine Mitarbeiter so zu entwickeln, dass sie vielleicht auch mich selbst überholen. Also das ist eine gute Führungskraft.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde es richtig toll, was ihr macht. Also ihr seid ja gleichzeitig Streitschlichter und auch Wegbereiter quasi für eine bessere Arbeit im Endeffekt. Da würde mich sehr interessieren, gibt es denn bestimmte Branchen, die bevorzugt zu euch kommen, wo ihr am meisten quasi Anfragen habt?
Schon so aus dem Bereich der Automobilindustrie, Automobilzulieferindustrie, also viel sehr technologiegetriebene Unternehmen. Aber ich habe auch eine ganze Bandbreite von Sozialunternehmen, die ich unterstütze und finde das auch ganz spannend, gerade so im Vergleich Wirtschaft und Sozialunternehmen Bei dem einen würde ich schon sagen, steht die Leistung viel mehr im Vordergrund, wo man manchmal sagen könnte, oh, komm, ihr könntet auch ein bisschen mehr Menschlichkeit vertragen. Und bei den anderen steht manchmal das Menschelnde so sehr im Vordergrund, dass ich manchmal sage, hey Leute, guckt auch mal auf die Leistung und vergesst die nicht. Also ich mag diese Ausgewogenheit eigentlich ganz gerne.
Was war denn so das spannendste Projekt, das du bisher gemacht hast?
Wow, das spannendste Projekt, was ich gemacht habe. Das ist echt schwer zu sagen. Also was mir wirklich mit am meisten Spaß macht, ist einfach so Führungskräfte-Kohorten so ein ganzes Jahr begleiten in ihrer Entwicklung. Weil man dann einfach sieht, so wie verändern die sich, was haben die mitgenommen. Ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich die dann das zweite oder dritte Mal treffe oder wir machen zwischendurch auch immer so virtuelle Sequenzen, man kommt irgendwie so in einen Kreis von Freunden zurück. Und das ist eigentlich, das fand ich total spannend. Daneben habe ich auch schon Unternehmen bei größeren Veränderungs- und Strategieprozessen begleitet. Das ist natürlich auch immer spannend, wenn sowas dann eine ganze Organisation umspannt. Und meine zwei Lieblingsprojekte, die ich so nebenher habe, ist, ich habe selber ein Pferd und setze das manchmal in Trainings ein. Also ich gebe ein Training zum Thema Resilienz. Bei der Resilienz geht es darum, was kann ich eigentlich machen, um mein Leben gut zu gestalten, um mich positiv auszurichten und auch von Krisen nicht niedergeschmettert zu werden. Und da bin ich bei einem Unternehmen unterwegs, wo wir Pferde einsetzen und die Teilnehmenden immer ganz bewegt sind. Und dann mein anderes Lieblingsthema ist noch das Thema Frauen in Führung, also Female Leadership. Also ich bin eigentlich ein total neugieriger Mensch und das liebe ich auch mega an meinem Job, dass ich kann so viel lernen. Also ich habe immer wieder so neue Themen, mit denen man in Berührung kommt, neue Anfragen. Also Führung im Kern, klar, macht schon bestimmte Elemente, die immer wieder dazugehören. Aber es ist so facettenreich, weil jedes Unternehmen auch ein Stück weit was anderes braucht. Und ich liebe einfach die Psychologie und mich dann da immer reinzufräsen, zu gucken, was sind so psychologische Modelle, die denen gut tun würden, vor deren Hintergrund die sich reflektieren können. Und ich glaube, bevor ich jetzt ein Projekt so im Speziellen rauspicken würde, ist es eher das, was mir echt total Spaß macht.
Das klingt doch wirklich spannend und sehr facettenreich. Was mich gerade interessieren würde, du hast angesprochen, dass ihr eben auch mit Pferden zusammenarbeitet. Wie genau stelle ich mir das denn vor? Wie funktioniert so ein Training?
Ja, das ist ganz cool. Also das sind meistens Menschen, die gar keine Erfahrung mit Pferden haben. Und das ist auch eigentlich am besten, weil die sich dann ganz einfach unvoreingenommen darauf einlassen können. Und dann machen wir ganz unterschiedliche Übungen mit denen. Also so Führübungen, wo sie einmal das Pferd an einem Strick führen, wo sie es ganz ohne Strick führen. Und beispielsweise haben wir eine Aufgabe, da geht es um Führungstraining. Da sagen wir denen, sucht euch mal ein Pferd aus, mit dem ihr denkt, so ihr könnt, das könnte total leicht laufen. Hier das Pferd durch so ein Parcours zu führen. Und dann sollen sie sich noch ein Pferd aussuchen, wo sie denken, oh, das könnte knifflig und eher schwierig werden. Und dann absolvieren sie diesen Parcours mit beiden Pferden. Und wir hatten beispielsweise eine Führungskraft, die schon ganz, hat man von Anfang an gesehen, sehr voreingenommen auf dieses Pferd zugegangen ist, wo sie dachte, das wird auch schwierig. Und die beiden dann echt, geclashed klingt vielleicht ein bisschen zu rabiat, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und man hat einfach gemerkt, dass diese Voreingenommenheit so diesen ganzen Prozess blockiert hat. Und dann reflektierte die Führungskraft hinterher, ja, das ist genau was sie auch kennt in real life, dass sie manchmal also auf Mitarbeitende zugeht mit einer sehr hohen Erwartung und wenn sie das nicht erfüllen, dann sind sie unten durch. Und diese Führungskraft eben auch mit dieser Erwartungshaltung in diese Führübung mit dem Pferd gegangen ist und dann das Pferd, die spüren das halt sofort. Ne? Das ist total spannend. Also denen kann man halt nichts vormachen. Die spüren sofort Abneigung, Körperhaltung, ist jemand sicher, unsicher. Und dann nehmen wir das Ganze nebenher auf der Kamera auf und dann können die sich das hinterher angucken. Und das ist sehr häufig ein so eindeutiges Feedback, dass wir dann auch gar nicht mehr viel drüber reden müssen, sondern die einfach so ein Bild für sich mitnehmen, was sich irgendwie auch so tief verankert, dass sie sagen, jo, okay, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe.
Das ist wirklich richtig spannend. Also das würde ich mir auch gerne mal angucken. Was mir gerade auffällt, du hast nun schon mehrere Sachen angesprochen, die du so übers Jahr machst. Das klingt nach unglaublich vielen verschiedenen Sachen. Da würde mich interessieren, wie sieht denn eigentlich so eine Woche von dir aus?
Ja, auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig. Also man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen vor Corona und nach Corona. Vor Corona war ich einfach immer sehr viel unterwegs. Du hast ja vorhin auch schon gefragt, wer gehört so zu meinen Kunden? Und was da einfach noch relevant ist, ist, dass meine Kunden in ganz Deutschland verteilt sitzen, manchmal sogar europaweit. Und da war ich vor Corona einfach sehr viel unterwegs, oft in der Woche bei ein oder zwei Kunden, wo ich dann Trainings gebe oder in irgendwelchen Prozessen unterwegs bin. Und jetzt zu Corona-Zeiten ist halt alles komplett umgestellt auf virtuelle Trainings, was ich aber auch ganz charmant finde, weil das sehr viel unterwegs sein am Anfang vielleicht cool ist, aber dann irgendwann, wenn man seinen Hobbys nicht mehr nachgehen kann und dann so sich die ganzen To-Dos am Wochenende häufen, die man unter der Woche nicht schafft, ist auch manchmal anstrengend wird. Und ich habe gleich zu Beginn von Corona noch eine E-Moderatoren-Ausbildung gemacht und finde es total spannend, so im Online-Raum mittlerweile Trainings zu geben. Und so eine Woche von mir sieht so aus, dass ich zum Teil die damit verbringe, neue Konzepte auszuarbeiten, jetzt aktuell für Online-Trainings, zum Beispiel vor 2 Wochen Online-Training gegeben zum Thema Fehlerkultur, zum ganzen Tag mit Mitarbeitenden, wie können wir eigentlich eine Fehlerkultur im Unternehmen schaffen, oder ich mache ganz viel zum Thema Führen auf Distanz oder Führen in der Krise. Und dann arbeite ich Konzepte aus. Das ist so ein bisschen, kann man sich das fast vorstellen wie im Studium. Ja, das beginnt alles mit so einer Recherche und dann überlegt man sich, was brauchen die von dem, was ich eh schon immer mache, was sich bewährt hat, aber vielleicht auch an so neuen Dingen. Dann ist man viel in Kontakt mit den Kunden, um zu fragen, ist es das jetzt? Habt ihr euch das so vorgestellt? Braucht ihr doch was anderes? Viel geht auch Zeit darauf, so administrative Dinge wie Rechnung schreiben, Termine abstimmen, Angebote schreiben. Das nimmt oft sehr viel Zeit ein, weil es mir wichtig ist, bevor wir was planen, einmal wirklich dargestellt zu haben, was sind eigentlich die Erwartungen von dem Kunden und inwieweit können wir die erfüllen oder nicht. Genau, und so ist eine Woche oft sehr, sehr bunt. Ja, zwischendurch immer wieder Trainings. Also man muss sehr viel hin und her switchen. Und ich habe einen Geschäftspartner, der sitzt in Frankfurt. Wir haben jetzt mal überlegt, wir haben uns selbst auch seit Februar nicht mehr in Persona gesehen. Und da telefonieren wir einfach auch sehr viel und sprechen so Dinge durch.
Das kann ich mir vorstellen. Es klingt auch nach einer sehr abwechslungsreichen Tätigkeit. Da würde mich erst recht interessieren, was sind denn für dich so die größten Herausforderungen in deinem Beruf?
Die größten Herausforderungen ist tatsächlich, so die Auftragslage zu steuern. Also manchmal ist es halt so, dass es ein ganz klein bisschen ruhiger wird und dann kommen Anfragen und man nimmt irgendwie alle Anfragen an, weil man gerade das Gefühl hat, ja, ist ja eh gerade entspannt. Und dann ist man auf einmal einen Monat später und geht vor Arbeit unter und denkt so, oh, was hat mich da geritten, all diese Aufträge anzunehmen? Und dann habe ich halt auch Wochenenden, an denen ich dann mal arbeite. Und das mag ich eigentlich gar nicht, weil ich irgendwie Freizeit auch total schön finde. Und das ist so das Herausfordernde, irgendwie so ein Gleichmaß reinzubekommen, dass man einfach die Dinge gut abarbeiten kann, weil ich finde, also mir macht das auch nur Spaß, wenn ich eine gewisse Zeit dafür habe. Ne? Also zu viel Zeit ist auch nicht gut, weil dann werde ich zu langsam und zu ineffizient. Aber so ein bisschen Zeit, um, wie ich auch schon gesagt habe, ich lese mich dann gerne nochmal in Dinge ein und recherchiere und überlege mir irgendwie kreative Konzepte. Und das geht halt nicht, wenn es alles so Schlag auf Schlag geht. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Also irgendwie so eine gleichmäßige Auftragslage hinzubekommen. Aber ich spreche viel mit Kollegen, auch mit welchen, die schon länger im Business sind, und die sagen auch, dass das schwierig ist. Also da scheint es kein richtiges Erfolgsrezept zu geben.
Du hast da ja auf jeden Fall auch eine große Verantwortung und die Leute erwarten ja auch sehr viel von dir. Daher kann ich das voll verstehen, wenn du dir da vorher Zeit nehmen willst und alles. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn jetzt jemand zuhört und er sagt, boah, das, was die Nora macht, das klingt so spannend, das würde ich auch gerne machen. Was müsste denn ein Berufseinsteiger bei euch mitbringen, um erfolgreich zu werden?
Also gut, wäre schon mal so eine gewisse Kenntnis, was so ein paar psychologische Prozesse und Modelle und so weiter angeht. Das ist, glaube ich, schon ganz hilfreich, um menschliches Verhalten auch zu verstehen, gerade auch im Führungskontext. Dann finde ich es immer wichtig, dass es ein Stück weit strukturiert, also dass man ein Stück weit strukturiert denkt, weil gerade auch gegenüber den Kunden so eine Verlässlichkeit und Verbindlichkeit herzustellen, das schaffe ich halt häufig über Strukturen, ne? Indem der Kunde ruft mich ja an, weil die Berater brauchen, und dann den Kunden so an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, das ist Schritt 1, 2, 3, und mir selber hilft das halt auch. Dann ja auch ein Interesse an Menschen und Menschen irgendwie entwickeln zu wollen, weil das letztendlich so das Engagement ist, oder das befeuert einfach mein Engagement. mich da wirklich in Dinge reinzuknien und Menschen über eine gewisse Zeit zu entwickeln. Also es ist ganz vielfältig. Ich meine, jetzt zu in dem ganzen in der ganzen Online-Moderation muss man Spaß dran haben, schöne PowerPoint-Folien zu basteln und sich mit allen möglichen Interaktionstools im Internet auseinanderzusetzen und da kreativ zu sein. Und letztendlich ist es auch so, dass mein Kollege und ich auch unterschiedliche Vorlieben haben. Und deswegen würde ich sagen, so die eine Kompetenz gibt es jetzt gar nicht so richtig. Also mein Kollege mag eher Prozesse und so Veränderungsprozesse aufsetzen und so ein prozesshaftes Vorgehen, die Leute durch diesen Prozess zu begleiten. Und ich mag eher wirklich so diese psychologischen Themen, wo er dann manchmal sagt, ach, das ist mir jetzt zu viel Psychologie. Also ne, wie überall auch, so eine Heterogenität, glaube ich, ist wichtig.
Wie ist das denn? Bevorzugt ihr quasi Berufseinsteiger aus bestimmten Studienrichtungen?
Nee, eigentlich nicht. Also, nee. Es ist schon, wirtschaftspsychologischer Hintergrund ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Aber auch Personen, die irgendwie schon mal eine Zeit lang vielleicht im Personal waren oder die Wirtschaftspädagogik in die Richtung gemacht haben. Ich arbeite aber auch ganz viel mit einem Kollegen zusammen, der ist Physiker. Und das ist auch immer total spannend, weil der das nochmal aus einer ganz anderen Warte beleuchtet. Also ich glaube letztendlich, das Wichtigste ist einfach so das Interesse an der Entwicklung von Menschen und auch das Verhalten ein Stück weit verstehen zu wollen. Und ich selbst habe dann auch nach dem Studium begleitend noch einige Zusatzausbildungen gemacht. Also ich bin noch systemische Beraterin und Therapeutin. Sowas ist dann natürlich auch immer nicht schlecht, sich da ein Stück weit mit sich selbst auseinanderzusetzen. Gerade wenn man viel in Kommunikation mit Menschen arbeitet und vielleicht auch Teams in Konflikten begleitet, ist das nicht schlecht, auch seine eigenen Triggerpunkte zu kennen.
Das stimmt natürlich. Dann darf ich mal fragen, was genau ist denn ein systemischer Coach?
Die Systemik kommt ursprünglich aus der Familientherapie. Und zwar hat man, ich weiß gar nicht, in den 50er oder 60er Jahren erkannt, wenn zum Beispiel ein Kind zum Therapeuten gebracht wird und immer nur das Kind zum Therapeuten geht, dann ändert sich gar nicht viel. Und das klingt jetzt für uns total so, ja, ist ja logisch. Dann hat man nämlich angefangen, irgendwann die Familienmitglieder hinzuzunehmen und hat dann gesagt, Mensch, nicht nur das Kind ist schizophren oder auffällig, sondern letztendlich ist das ganze System, die ganze Familie auffällig. Und das wurde dann irgendwann noch übertragen auf die Wirtschaft. Und das bedeutet, dass ich Dinge nicht immer also so allein für sich genommen sehe, sondern im Gesamtkontext. Das heißt, ich hatte letzte Woche eine Führungskraft im Coaching, die sagte, oh, irgendwie bin ich sehr zerstreut in meinem Zeitmanagement und ich bekomme das alles nicht mehr hin. Und dann kann man jetzt sagen, okay, du als Führungskraft, du bist das Problem. Oder man kann auch mal drauf gucken und schauen, wie kriegt denn diese Führungskraft vielleicht auch ihre Aufgaben von ihrem oder ihrer Vorgesetzten? Ist das vielleicht auch ein Stück weit chaotisch? Hat die Auftragslage sich vielleicht so zugeschärft, dass die Aufgaben auch gar nicht mehr bewältigbar sind? Ist privat irgendwas bei der Person passiert, sodass man irgendwie im Beruflichen nicht mehr, ja, einfach nicht mehr so frei ist? Also, dass da so eine Doppelbelastung stattfindet. Und das heißt einfach systemisch, dass ich mir das ganze System angucke in seiner Komplexität, um dann wirklich mit demjenigen zu Lösungen zu kommen, die da greifen, wo das Problem ein Stück weit entstanden ist. Manchmal sind das nämlich dann gar nicht die Menschen an und für sich, sondern die müssen dann einfach mal mit ihrem Vorgesetzten oder ihrer Vorgesetzten klären, pass mal auf, wir müssen eine andere Arbeitsweise zusammen wählen. Das heißt systemisch.
Vielen Dank. Jetzt habe ich auf jeden Fall noch mal was dazugelernt. Und wenn wir schon gerade dabei sind, was du noch gemacht hast, ich habe auch gelesen und auch mal reingehört, dass du auch einen eigenen Podcast machst, nämlich Step Up. Willst du uns einmal was darüber erzählen? An wen richtet er sich? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, genau. Ich habe einen eigenen Podcast und ich habe eingangs, als wir noch nicht aufgenommen haben, ja auch gesagt, dass es total schön ist, auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ich habe so ein Herzensthema, was mich nebenher beschäftigt, ist das Thema Female Leadership, also Frauen in Führung. In meinen Führungstrainings und Coachings arbeite ich sehr häufig mit männlichen Führungskräften zusammen. Und finde das auch ganz wunderbar und finde auch, dass die tolle Führungskräfte sind. Also ich habe nichts gegen Männer in Führung. Und gleichzeitig beschäftigt mich aber die Frage, was muss denn passieren, damit mehr Frauen auch Lust auf das Thema Führung haben und sich da sehen und sagen, hey, das ist ein cooler Job, da kann ich gestalten, ich möchte Führungskraft werden. Und da sagt man ja zum einen auch immer, uns fehlen ein Stück weit noch die Vorbilder, also auch weibliche Führungskräfte als Vorbilder. Und einfach so ein bisschen auch Mut machen, so ihr könnt das, damit, ich bin der Meinung, dass Frauen sich auch nicht zu sehr verbiegen sollten. Ne? Man sagt ja immer so, also man sagt, Frauen sehr häufig sollen schlagkräftig werden, sie sollen souverän sein, sie sollen nicht so perfektionistisch sein. Und ich finde eigentlich, ja, dass gerade diese Eigenschaften wichtig sind, weil dadurch einfach eine Vielfalt entsteht. Oder Frauen kommen auch und sagen, oh, mir wurde gesagt, ich soll nicht so emotional sein. Ich sage, Mensch, ich finde das toll, wenn du emotional bist. Guck halt einfach, wie du es einsetzt und wie du eine Stärke draus machen kannst. Aber es ist doch irgendwie total blöd, wenn alle im Unternehmen nicht emotional sind. Und das ist ja genau das, was dann irgendwann passiert, warum Konflikte auch unter den Teppich gekehrt werden, Dinge nicht angesprochen werden, Leute sich nicht mitgenommen fühlen. Und deswegen, jetzt muss ich einmal den Bogen zurückfinden. Deswegen habe ich den Podcast gegründet, um in gewisser Form so eine Plattform herzustellen für Frauen, die sich für das Thema Führung interessieren und die gerne einfach mal reinhören möchten, wie gehen denn andere Frauen in dem Thema vor? Ich führe nämlich Interviews mit Frauen, die Führungskräfte sind, dazu. Also immer zu ausgewählten Schwerpunktthemen, zum Beispiel mit einer Vorständin habe ich darüber gesprochen, wie führt man, wenn sonst keine andere Frau auf dem Flur vorhanden ist, also wie führe ich allein unter Männern oder wie führe ich auch so politisch, wird das auch je weiter hoch, man kommt in der Führungshierarchie, wird auch immer von einem verlangt, dass man politisch agiert und wie geht das eigentlich? Und dazu führe ich Interviews mit Frauen. Und ich führe gleichzeitig auch Interviews mit Männern, weil es mir auch wichtig ist, deren Perspektive reinzubekommen. Was denken die denn darüber, über Frauen und Führung? Und was wollen sie Frauen auch ein Stück weit mitgeben? Manchmal tut das ja auch gut, als Frau mal zu hören, wenn dann mein Kollege, mit dem habe ich beispielsweise ein Interview geführt, und der sagt halt, ganz oft bin ich auch früher blind einfach da lang gegangen, und wenn Frauen irgendwie sich so selber in Frage gestellt haben, ob sie führen können oder nicht, dann habe ich abgewunken und gesagt, ja, die will wohl nicht. Und mittlerweile denke ich da ganz anders drüber und finde das eigentlich total gut, wenn jemand selbstkritisch ist und guckt dann eher drauf, was bräuchte die denn noch von mir, damit sie sicher ist, dass sie führen kann. Genau, und da führe ich halt eben Interviews in meinem Podcast Step Up, also gern hier kleine Werbung, gern mal reinhören. Und möchte einfach so, ja, Frauen Mut machen, ihren Führungsweg zu gehen.
Also ich kann den Podcast auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe gestern mal reingehört und gleich mal abonniert. Und wir verlinken das auch gerne nachher für jeden, der sich da mal informieren möchte. Und mich würde interessieren, das ist ja wirklich so ein Herzensthema für dich. Gab es ein bestimmtes Erlebnis oder eine bestimmte Zeit, die das so ausgelöst hat bei dir, dass du gesagt hast, da will ich mich engagieren, da will ich was für machen?
Ja, kann man schon sagen. Ich habe bei einem mittelständischen Unternehmen eine Ausbildung gemacht früher als Industriekauffrau, und da ist mir schon immer aufgefallen, oh, hier gibt es echt wenige Führungskräfte, die weiblich sind. Und vielleicht noch ein Stück zurück, meine eigene Mutter, also meine Mutter, ist auch Führungskraft, und vielleicht ist mir das deswegen immer so aufgefallen, so, warum gibt es hier keine weiblichen Führungskräfte? Und dann bin ich nach dem Studium in meinen ersten Job in einem Konzern eingestiegen und habe mich hier um das Thema Talentmanagement gekümmert. Das heißt, welche Mitarbeitende haben wir im Unternehmen, die Potenzial haben und die wir weiterentwickeln können auf den unterschiedlichen Führungsebenen und vielleicht auch die, die noch gar keine Führung haben. Und hier wurde das dann auch, je weiter man hochgegangen ist, die Ebenen, wurde das auch immer dünner. Und ich saß dann auch immer in sehr vielen Gesprächsrunden, in denen wir eben diese Talente gesichtet haben, häufig als einzige Frau, und habe immer gedacht, Mensch, hier fehlt doch einfach eine Perspektive, die der Frauen. Und das war sowas, ich habe so einen sehr starken Gerechtigkeitssinn oder einen sehr ausgeprägten Wert für Gerechtigkeit, und habe immer gedacht, das ist doch nicht gerecht. Und ich glaube, das hat mich da so sehr getrieben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, irgendwie Zeiten haben sich geändert oder so. Und aber es ist jetzt sehr häufig immer noch so, dass wenn ich bei Unternehmen unterwegs bin, gerade auch so angehende Führungskräfte, ich so Training gebe, machen das oft zu zweit und haben dann 20 Teilnehmende, sind da vielleicht 18 Männer und 2 Frauen. Und das ist ein ganz schönes Ungleichgewicht, weil ich finde, dann einfach Perspektiven fehlen, die total wichtig und wertvoll sind.
Ich glaube auf jeden Fall, dass dein Podcast einigen jungen Frauen helfen kann, die vielleicht noch ein bisschen unsicher sind, dass das sich vielleicht irgendwann in Zukunft auch mal ändert. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Jetzt würde mich persönlich interessieren, das hast du gerade auch angesprochen, du hast vorher auch eine Ausbildung gemacht, du hast Industriekauffrau, du hattest die Ausbildung zum Coach, du hast sehr viel schon gemacht. Was war denn für dich so die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn?
Also ich wusste schon sehr früh, in der 9. Klasse sollten wir mal so einen Lebenslauf schreiben, mein Leben in 2020. Und da habe ich tatsächlich für mich damals schon festgelegt, ich will selbstständige Psychologin sein und Unternehmen beraten. Und deswegen glaube ich, war das ganz cool, dass ich dann immer so relativ zielstrebig mir überlegen konnte, was brauche ich denn alles dafür? Und eigentlich alles, was ich so gemacht habe, da wusste ich immer, das soll irgendwann darauf abzielen, dass ich mich irgendwann vielleicht einmal selbstständig mache. Der Zeitpunkt war sehr offen und nicht klar. Und ich habe dann nach dem Studium keinen Platz gekriegt für ein, nach dem Abitur habe ich keinen Platz bekommen für ein Psychologiestudium und war deswegen gezwungen, irgendwie zu gucken, was mache ich denn jetzt? Und habe dann eben die Ausbildung gemacht. Und manchmal, wenn man dann an so einem Scheideweg steht und denkt, oh Mensch, jetzt hat das nicht geklappt und man ist traurig, weiß man dann ja hinterher, wofür es irgendwie gut war. Und letztendlich war das eine richtig super Geschichte, weil mir das viele Wege einfach eröffnet hat. Ich meinen ersten Job im Konzern auch dadurch bekommen habe, dass ich schon diese praktische Erfahrung hatte. Also einmal war es das, diese Ausbildung. Und dann habe ich während meines Studiums in Lüneburg Rock Your Life gegründet. Vielleicht kennt das der ein oder andere oder die andere, die jetzt zuhören. Also eine Studenteninitiative. Und das war eigentlich einfach total klasse, weil wir alle sehr engagiert am Start waren, wir mit Schülern und Schülerinnen zusammengearbeitet haben, was einfach sehr viel Spaß gemacht hat und sehr viel ausprobieren konnten.
Also ich persönlich kenne Rock Your Life noch nicht. Willst du uns kurz erzählen, was du da alles gemacht hast?
Ja, Rock Your Life ist eine studentische Initiative, die wurde gegründet an der Zeppelin-Universität in Konstanz. Da geht es darum, dass Studierende eine Mentoring-Beziehung eingehen mit einem Schüler oder einer Schülerin und überwiegend handelt es sich dabei um SchülerInnen an Hauptschulen. Mittlerweile ist ja das Schulsystem noch ein bisschen anders wieder geworden. Damals gab es noch sehr klar die Hauptschulen und gehen eben einfach eine Mentoring-Beziehung über 1 bis 2 Jahre ein. Und dabei geht es darum, den Schüler, die Schülerin ein Stück weit in ihrer Potenzialentfaltung zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen zu schauen, wo kann sich das Ganze denn hin entwickeln? Soll es weiter Richtung, also soll Schule weitergemacht werden oder gibt es vielleicht auch eine Ausbildung, die in Frage kommt? Und das setzt ganz oft da an, dass die Schüler und Schülerinnen zu Hause diese Unterstützung nicht haben. Wenn wir selber mal bei uns zurückgucken, also ich war teilweise nicht gut in Mathe und dann hat sich mein Vater mit mir hingesetzt und gesagt, so, das machen wir jetzt. Als ich die Bewerbungsunterlagen für die Ausbildung fertig gemacht habe, hat meine Mutter sich hingesetzt und gesagt, so, jetzt gucke ich da mal drüber. Und diesen Support, den einige einfach von zu Hause nicht mitbekommen, der ja dann auch sehr stark zu Ungleichheiten in unserer Gesellschaft, also auch der weiteren beruflichen Entwicklung dann führen, das ein Stück weit aufzuheben, da setzt eben dieses Projekt an, das sehr, sehr viel Spaß macht.
Das ist auf jeden Fall super spannend. Also finde ich ein super Projekt. Da gucke ich mir gerne auch mal die Website von euch an. Das ist sehr, sehr cool. Und dann würde mich als nächstes interessieren, du hast jetzt ja sehr, sehr viel erzählt, was du schon gemacht hast. Und ich habe ja vorher auch mal deinen Lebenslauf angeguckt. Jetzt würde mich interessieren, erzähl uns doch mal was, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Was nicht in meinem Lebenslauf steht, ist, dass ich seit 1,5 Jahren Mama bin. Ich habe eine kleine Tochter. Das ist auch nochmal so eine ganz spannende Veränderung im Leben ist. Und ich habe mich da mit meinem Freund, wir haben uns so 50-50 aufgeteilt, also wir machen das nicht so irgendwie traditionell, rollenklassisch, sondern jeder übernimmt so einfach die Betreuung der Kleinen und das klappt ganz wunderbar. Also hatte ich vorher so ein bisschen Befürchtung, wie wird das denn alles auch beruflich, aber das lässt sich alles ganz schön und gut integrieren, wenn man da zusammen an einem Strang zieht. Und ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ich habe ein Pferd und bin leidenschaftliche Reiterin. Das steht auf jeden Fall nicht in meinem Lebenslauf.
Das ist sehr cool. Ja, das erklärt dann auch, warum du nachher quasi zu dieser pferdegestützten Resilienztherapie, ist das richtig? Gekommen bist.
Genau.
Genau, das ist sehr cool. Jetzt würde mich interessieren, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, ursprünglich wolltest du Psychologie studieren, dann hast du quasi nachher mit Wirtschaftspsychologie angefangen. Jetzt würde mich interessieren, was sind so die Studieninhalte von damals, die dir heute in deinem Berufsleben immer noch weiterhelfen?
Viele so psychologische Grundlagen. Also, dass ich irgendwie überlege, wenn ich jetzt mit Teams dran gehe und überlege, wenn ein Konflikt ist, wo kommt das her, dass ich dann weiß, okay, wo kann ich psychologisch nachgucken oder auf welchen psychologischen Kommunikationsmodellen gründet das? Solche Aspekte, würde ich sagen, hauptsächlich.
Und gibt es von damals noch Vorlesungen oder Seminare, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Wirtschaftspsychologie gibt es ja mittlerweile nicht mehr in Lüneburg. Was ich auch mal ganz spannend fand, wir hatten so Verkehrs- und Arbeitspsychologie und da geht es darum, warum Piloten Unfälle bauen. Und ich bin zwar nicht in diesem Berufsfeld gelandet, aber ich fand diese ganzen, die ganzen Flugzeugcrashs, die wir uns da angeguckt haben und was menschliches Verhalten da letztendlich dazu beigetragen hat, fand ich immer ganz spannend.
Das klingt doch sehr interessant. Und mich würde interessieren, warum hast du dich denn damals dann für die Lofana entschieden? Du hast ja gesagt, du hast dich dann nochmal umgeguckt, du bist dann an die Lofana gekommen, hast ja dann auch deinen Master dort gemacht. Und warum gerade dort?
Weil es an der Lofana Wirtschaftspsychologie gab, was für mich einfach total gut gepasst hat, da ich mit Psychologie eher in dem Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie wollte. Und deswegen habe ich mich unter anderem an der Lofana beworben. Ich habe vorher in Hamburg gewohnt und dann war das ja auch nicht so weit weg und hat dann alles gut gepasst.
Und wie war das so während deiner Studienzeit insgesamt? Hast du dich noch bei anderen Initiativen eingebracht? Ich meine, du hast natürlich auch einige gegründet, wie du gerade erzählt hast, aber gab es da noch weitere?
Nee, ich habe sehr viel gearbeitet in meinem Studium. Ich hatte da schon ein Pferd und musste mir das irgendwie finanzieren. Und dann, Rock Your Life, dadurch hat letztendlich auch mein Studium ein bestimmten Semester länger gedauert. Das habe ich während des Masters gegründet und das war einfach sehr zeitintensiv. Nee, weiteres habe ich nicht gemacht.
Wie kam das denn damals eigentlich zur Gründung? Also was hat so bei dir den Trigger, den Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, boah, das will ich jetzt machen?
Ja, die ursprüngliche Gründerin, die so das Projekt überhaupt ins Leben gerufen hat, ist zu uns an die Uni gekommen und dann wollte irgendwie darüber informieren. Und dann sagte eine Freundin von mir, da geht es um das und das Projekt, lass uns doch mal da hingehen. Und dann sind wir da hingegangen und da waren noch gar nicht viele Menschen. Ich glaube, wir waren zu 8 oder so. Oder noch weniger und haben uns das einfach mal angehört. Und ich bin selber auf eine Gesamtschule gegangen, die in einem Brennpunktviertel lag und habe mich dadurch einfach sehr, sehr schnell angesprochen gefühlt von dem Projekt und habe gesagt, ja, das müssen wir machen. Ich hatte das auch vorher immer schon mal so in die Richtung ungefähr überlegt, dass man sowas in die Richtung machen müsste, einfach Menschen in der Form so zusammenzubringen. Und dann war das auf einmal wie so eine Offenbarung. Oh, das gibt's und das können wir machen. Super.
Das klingt sehr, sehr gut. Jetzt würde mich interessieren, was war so für dich rückblickend so die größten Stärken deines Studiums?
Du meinst jetzt das Studium an und für sich, was da stand?
Genau.
Also da kann ich eher so für den Master sprechen. Das fand ich schon sehr cool, dass man da, ich konnte viel auswählen und gucken, wo setze ich meine Schwerpunkte. Also will ich die eher im Arbeitsrecht setzen? Will ich die eher in Veränderungsprozessen setzen? Also wie will ich mich da aufstellen? So das damals zumindest. Und dann gab es halt auch viele Gruppenarbeiten, Zusammenarbeiten. Und das fand ich einfach total super, auch mit anderen Studiengängen.
Das klingt auch sehr gut. Ich meine, es zeigt ja alleine schon, dass du da geblieben bist für den Master, dass es dich wirklich interessiert hat. Ich finde es auch sehr spannend, weil du hast ja vorhin schon gesagt, in der 9. Klasse hast du schon gemerkt, was du möchtest. Und das merkt man halt wirklich auch an deinem Lebenslauf. Du hast richtig viele verschiedene Aspekte eigentlich schon von dem gemacht, was du jetzt eigentlich auch machst. Was mir aufgefallen ist, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, ist, nach deinem Studium hast du ja gesagt, du hast erstmal noch woanders gearbeitet und dann deine eigene Firma gegründet. Wie ist es denn damals zu der Gründung gekommen?
Genau, ich habe erst noch in einem Konzern gearbeitet und dann habe ich in einer Unternehmensberatung gearbeitet und dann hat ein Kollege von mir gesagt, oder ein ehemaliger Kollege, vielmehr Vorgesetzter, wo ich mein Praktikum gemacht hatte, dass er sich langsam in den Ruhestand verabschieden möchte und ob ich nicht einige seiner Kunden schon mit übernehmen möchte. Und dann habe ich so gedacht, oh, jetzt oder nie, also wann bekommt man so ein Angebot? Und habe dann den Entschluss gefasst, da zu dem Zeitpunkt in die Selbstständigkeit überzugehen. Und war dann erstmal alleine und in Kooperation mit dem Kollegen selbstständig. Aber hatte auch meine ganz eigenen Kunden und habe dann so gemerkt, oh, dass ich doch sehr viel alleine arbeite und dass ich aber eigentlich viel lieber im Team arbeite, mir das viel mehr Spaß macht. Und habe dann einen ehemaligen Kollegen von mir aus dem Konzern gefragt, von dem ich wusste, dass er gerade in einer beruflichen Neuorientierung ist, also in einem Sabbatical, ob wir uns nicht selbstständig machen wollen. Und dann haben wir vor 2 Jahren circa Leading Mindfully neu aufgesetzt. Also selbstständig bin ich seit 2016, also seit 4,5 Jahren. Und mit Leading Mindfully sind wir jetzt seit 2 Jahren unterwegs.
Aber was mich nur interessieren würde, ist, du hast ja uns jetzt ganz viel quasi von deinem Werdegang erzählt. Ich habe jetzt was über dein Studium gehört. Jetzt interessiert mich, wo siehst du dich denn in 5 Jahren?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe immer die schöne Vorstellung, dass ich auch nochmal ein Buch schreibe. gerne auch so zum Thema Frauen und Führung. Gut, dass ich es jetzt sage, weil vielleicht erzeugt das so ein bisschen Social Pressure und ich mache es dann wirklich. aber oft geht es dann im Tagesgeschäft unter, leider, weil dann doch irgendwie so viel ist. Ja, ich hätte Lust, so ein paar mehr Vorträge auch zu halten zum Thema Führung, Frauen und Führung. Da sehe ich mich noch ein Stück weit mehr. Also der Podcast ist so der erste Schritt, aber dann irgendwann noch mehr Frauen an die Hand zu nehmen und zu sagen so, und jetzt machen wir das mal in der Praxis und setzen das alles um und ihr könnt das und ihr seid super Führungskräfte.
Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen dafür und wünsche dir eine gute Schreibhand auf jeden Fall.
Danke.
Und was mich interessieren würde, so zum Abschluss nun, was waren denn so für dich die wichtigsten Zutaten auf deinem beruflichen Werdegang?
Also, was ich auch anderen, was ich vielleicht noch jetzt Studierenden mitgeben kann, ist auf jeden Fall, sich sehr frühzeitig ein Netzwerk aufzubauen. Also sich einfach ein Xing oder, was ja immer relevanter wird, LinkedIn-Profil anzulegen und einfach so die Kontakte, die man sammelt, sei es zu Professoren, sei es zu anderen Menschen aus der Praxis, die man vielleicht bei irgendwelchen Events trifft oder auch im Praktika, da einfach so eine Connection aufrecht zu erhalten, weil man weiß nie, was irgendwie mal kommt und wen man mal braucht und darauf dann zurückgreifen zu können, wenn man sich das sehr frühzeitig schon aufbaut, ist einfach eine super Sache. Und dann, was ich schon auch noch sagen kann, ist, dass man seinen ersten Job, den man nach dem Studium aufnimmt, dass man da nicht zu ernsthaft rangehen soll, so von wegen, ist es jetzt das und ist es das Richtige und wird mich das erfüllen, weil viele Dinge ergeben sich auch erst auf dem Weg. Man kann in irgendeiner Vertretungsstelle einsteigen und denkt so, naja, irgendwie ist das jetzt nicht so mein Traumjob und dann ist man ja da und dann fällt irgendjemand anders aus und dann bewirbt man sich da drauf und dann sitzt man auf einmal an seinem Traumjob. Also irgendwie einfach ein bisschen ein Stück weit auf den Weg zu gehen und dann zu gucken, was ergibt sich denn dann daraus?
Das klingt sehr gut. Ich wollte dich gerade eh noch fragen, was so dein Rat an die Studenten wäre, wie sie ihren passenden Job finden. Daher, du hast das jetzt mir ja schon gesagt, da würde mich aber noch interessieren. Gar kein Problem. Mich würde dann interessieren, wie war das denn bei dir? Wie hast du denn dann gemerkt, dass es wirklich der passende Job für dich ist, auf den du hingearbeitet hast?
Also ich merke das jetzt einfach, dass mir mein Job sehr viel Spaß macht und mir das so leicht auch von der Hand geht. Das glaube ich. Also wenn man das Gefühl hat, so ich kann ich sein und ich kann hier so mit meinen Stärken, die ich habe, agieren, hantieren und kostet mich keine starke Anstrengung. Ich glaube, dann kann man eigentlich so für sich sagen, jetzt habe ich was gefunden, was echt gut ist. Und es ist nicht so, dass ein Job nie anstrengend ist. Klar ist der auch mal anstrengend, aber schon so, wenn man das Gefühl hat, ach, mit dem, was ich mache, da bin ich ein Stück weit erfolgreich. So für mich selber auch. Das muss ja jetzt keine krasse Karriere sein, aber für sich selbst einfach, dass man sagen kann, ja, da habe ich Spaß dran. Und das finde ich wichtig. Und ja, weil es eben nochmal darum ging, auch so das Thema Tipps für Studierende. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass ich komme ursprünglich aus Kassel und habe mich da bei Unternehmen beworben im Personalbereich und habe eigentlich relativ schnell einen Job gekriegt, weil die das ganz exotisch fanden, dass ich so Personalmanagement, also Human Resource Management im Master studiert habe. Währenddessen meine Kommilitonen und Freunde, die sich so in Hamburg oder München, Frankfurt beworben haben, eher Schwierigkeiten hatten, an einen Job zu kommen. Weil eben in der Großstadt der Wettbewerb viel größer ist. Und das wäre vielleicht auch nochmal so ein Tipp, also dass man guckt vielleicht, dass man einen Job-Einstieg auch eher in einer kleineren Stadt vielleicht wählt und dann einfach die Möglichkeit hat, in einer viel interessanteren Stelle einzusteigen.
Das ist ein sehr guter Tipp. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Und ich fand es sehr, sehr spannend, heute mit dir zu reden. Und vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne.
Ich wünsche natürlich auch alles Gute für die Zukunft und drücke dir ganz fest die Daumen für dein Buch auf jeden Fall.
Ja, mal gucken. Ja, danke schön.
Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns sehr über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Podcast-Folge, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.